Besonderer Tag nicht nur, weil wir uns heute hier versammeln, um Gottes Wort gemeinsam zu hören, sondern vor 4 Jahren, und vielleicht wissen das einige noch von euch, aber ich weiß einige auch nicht, weil nicht jeder hier 4 Jahre da ist, vor 4 Jahren oder über 4 Jahren haben wir eine spannende Reise in ein spannendes Buch begonnen, nämlich das Markus-Evangelium. 4 Jahre ist es schon her, eine lange Zeit. Vielleicht können sich der eine oder andere noch daran erinnern, was der Titel der ersten Predigt war. Nein, wahrscheinlich nicht. Konnte ich auch nicht. Ich musste das nachschauen. Der Titel der ersten Predigt lautete damals: Was wird das Markus-Evangelium aus dir machen? Ich finde, das ist eine tolle Frage. Eine richtig tolle Frage, die auch für uns heute sehr wichtig ist. Aber es ist eine Frage, die nicht nur für die Leute damals, die ganzen Jahre nun mitgehört haben und mitgemacht haben, wichtig ist, sondern sie ist auch genauso wichtig für die Leute, die in der Zwischenzeit dazugestoßen sind und auch für die Leute, die vielleicht zuhören oder zuschauen, die eher zweifeln oder vielleicht noch gar nicht glauben. Was macht Jesus aus dir, wenn du ihn persönlich kennenlernst? Das ist die Frage. Was macht Jesus aus dir, wenn du ihn persönlich kennenlernst? 4 Jahre und 87 Predigten später wissen wir, dass das Markus-Evangelium uns Jesus zeigt und dass es uns ändert. Und wir haben uns definitiv verändert. 4 Jahre und 87 Predigten später. Wir haben Jesus besser kennengelernt. Einen Jesus, den uns Markus in seinem Evangelium deutlich gezeigt hat. Und er hat uns vor allem gezeigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er der Diener und Erlöser und Retter der Menschen ist. Und wir konnten durch diese Erkenntnis sehen, wie Jesus unser Leben wirklich verändert. Nun, zum Ende dieser wunderbaren, langen Serie kommen wir an einen wunderbaren Punkt, der uns hoffentlich noch zeigt, Jesus besser kennenzulernen, und sein Wort besser zu verstehen und auch lieben zu lernen. Und ich finde es genial, wie Gott in seiner Vorhersehung das alles geführt hat, dass das Ende von Markus so endet, wie es endet. Es ist aber nicht ein Standardende, wie ihr vielleicht von den anderen Evangelien kennen würdet. Es ist ein besonderes Ende. Und vielleicht haben wir das hier und da auch schon mal gesagt, dass das Markus-Evangelium an sich ein besonderes Evangelium ist. Und deswegen ist es nicht überraschend, dass das Evangelium auch auf eine besondere Art und Weise endet. Es ist nämlich ein Ende zum Staunen. Das ist auch der Titel der heutigen Predigt, das ihr vorne sehen könnt. Es ist ein Ende zum Staunen. Wir werden heute Gottes Wort in all seiner Größe und all seiner Unfehlbarkeit und Vertrauenswürdigkeit kennenlernen und feiern zusammen. Wir wollen sehen, wie die Vorsehung Gottes und seine Macht dafür gesorgt hat, dass sein Wort wirklich über die Jahrhunderte und Jahrtausende für uns aufbewahrt wurde. Aber wir werden vor allem am Ende eines sehen, die erstaunliche Herrlichkeit von Jesus selbst. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns heute hier diese Botschaft benötigt. Weil wir leben in einer Zeit von unsteten und fehlbaren und irreführenden Botschaften. Um uns herum wankt und fällt die ganze Welt. Dabei haben wir von dieser Kanzel aus, nicht nur die letzten 4 Jahre, solange es diese Kanzel gibt, immer wieder euch aufs Neue ausgerichtet, auf die Unfehlbarkeit und die Festigkeit und die Quelle, die wir haben in Gottes Wort. Wir haben euch ermutigt, darin zu wandeln und darauf zu schauen und nicht auf die ganzen vielen Stimmen und Botschaften um und in unserer Welt herum. Wir hatten euch ermutigt, an Gottes Offenbarung festzuhalten, euch festzuklammern daran. Denn nur dort, nur hier, in diesem Wort finden wir wirklich Wahrheit. Nur hier finden wir Gottes Offenbarung, die vertrauenswürdig ist, die lebensspendend ist, die hoffnungsgebend ist. Und die auch gesundheitsförderndes. Überall sonst finden wir meistens Lug und Trug, List und Leid, Verblendung und Verwirrung. Und ich bin mir mehr denn je sicher und mehr denn je dankbar dafür, dass wir diese absolute Wahrheit in Gottes Wort haben. Dass sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende nicht geändert hat. Keine Kriege, keine Ideologien, keine Krankheiten, keine Versuche, diese Wahrheit auszulöschen, haben es geschafft, diese Wahrheit auszulöschen oder sie zu verändern. Wir haben seit Jahrhunderten und Jahrtausenden die gleichen Worte, die gleiche Botschaft. Das hat definitiv kein Politiker geschrieben. Und das Interessante ist nun zu sehen, was die Offenbarung, die wir hier haben, Gottes Offenbarung, von sich selber aussagt. Der Sinn nämlich hinter dieser ganzen Offenbarung, hört mal kurz zu, schreibt Johannes 17, Vers 3, und er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Nochmal, Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, nämlich Jesus Christus, erkennen. Was ist das wahre Leben? Erkenntnis von Jesus Christus. Das ist der Weg. Das ist der Weg zum ewigen Leben. Johannes schreibt im gleichen Evangelium ein bisschen früher, in Johannes 14, Vers 6, über Jesus und zitiert ihn dort. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus ist der Weg zum ewigen Leben. Die Erkenntnis von Jesus ist der Weg zum ewigen Leben. Eine ziemlich hohe Aussage. Nun, wie kann ich denn sicher gehen, dass das stimmt? Woher weiß ich denn, dass das auch wirklich so ist? Das kann ja im Endeffekt jeder behaupten, oder? Das stimmt. Und ich denke, dass jede Religion in Anführungsstrichen von ihren Quellen, aus denen sie ihre Wahrheiten oder ihre Ideen schöpfen, von sich behauptet, dass diese Quellen autoritativ und richtig sind. Aber wieso ist die Bibel nachvollziehbar, tatsächlich die Wahrheit? Woher wissen wir das? Dass das nicht irgendjemand erfunden hat und so wie eine stille Post diese Geschichte sich über die Jahrhunderte einfach so irgendwie entwickelt hat. Woher wollen wir denn wissen, dass die Übersetzungen, die wir heute in unserer Hand halten, die so viele hunderte von Jahren später entstanden sind, dass die korrekt sind? Das könnte doch alles auch voller Lug und Trug und Fehler sein, wie so vieles in dieser Welt. Wie kann ich überhaupt sicher sein? Nun, zuerst, wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass diese Botschaft, die wir hier in unserer Hand halten, tatsächlich wirklich das unfehlbare Wort Gottes wäre, dass es ohne Fehler ist, dass wir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, das ist, was Gott gesagt hat. Wenn dem nicht so wäre, würden wir hier in dieser Gemeinde nicht hier vorne stehen und euch Sonntag für Sonntag, Vers für Vers Gottes Wort aufzeigen. Das würde keinen Sinn machen. Wahrscheinlich wären wir auch nicht gläubig. Wahrscheinlich würden wir hier gar nicht vorne stehen und hier gar nicht in dieser Gemeinde stehen. Dann würden wir vielleicht irgendetwas anderes machen in unserem Leben. Die Glaubwürdigkeit der Schrift, was sie wirklich ist, hat immense Konsequenzen für dein und mein Leben. Und das müssen wir verstehen. Euer Glaube und die Festigkeit davon hängt ganz stark an dem, was hier drin steht und ob das wirklich so ist, was da drin steht oder nicht. Eine kurze Klammer, das war ein großer Teil von dem Anfang meiner Errettungsgeschichte, die Gott mit mir durchgegangen ist. Ich wollte nicht irgendetwas folgen und glauben, nur weil andere Menschen das gesagt haben und gesagt haben, hier findest du was Tolles. Es gibt tausende Religionen in der Welt. Wieso muss ich der folgen? Und wenn ich dann die Bibel lese, was sie aus meinem Leben machen möchte und was sie von mir aussagt, dass ich entweder Hölle oder Himmel bekomme, dann sind das schon ziemlich endgültige Aussagen und endgültige Resultate. Und wenn ich mein Leben hier hinein investiere und mein Leben dafür aufgebe, dann muss ich sicher sein, dass das, was da steht, auch wirklich Realität ist. Ansonsten verkaufe ich mein Leben an eine Geschichte, die vollkommen unsinnig ist. Die Glaubwürdigkeit der Schrift hat immense Konsequenzen für mein und dein Leben. Und weil das so ist, finden wir genau hier an dieser Stelle die größten Angriffe gegen das Christentum. Die größten Angriffe gegen das Christentum gehen über die Vertrauenswürdigkeit der Schrift. Der Satan möchte durch seine ganzen Kollegen, die er hier draußen in dieser Welt hat, euch weismachen, dass das, was hier steht, vielleicht eventuell doch nicht die Wahrheit ist. Übrigens, das war genau der Vektor des Angriffes, den Satan schon von Anfang an die Menschheit hatte, oder? Das hatte er mit Eva gemacht. Was war seine Frage an Eva? Oh, hat Gott das wirklich gesagt? Zweifel streuen. Und genau das sind die Angriffe, die auch heute noch stattfinden. Es werden Zweifel gestreut in deinem... Es wird nicht direkt gesagt, das ist doch alles vollkommener Unsinn. Die gibt es auch. Aber es wird so subtil Zweifel gestreut, durch ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Wo dann vielleicht eventuell du am Ende irgendetwas auf mindestens die gleiche Ebene stellst wie die Schrift. Und sich vielleicht sogar manchmal das ein oder andere aushebelt und sagt, naja gut, das ist irgendwie erfahrbarer. Die Schrift kann da vielleicht nicht ganz richtig liegen. Denn Zweifel an der Wahrheit nimmt dir am Ende wirklich die Luft zum Atmen im geistlichen Sinne. Und ich hoffe und bete, dass niemand hier von euch heute sitzt und an der Wahrheit der Schrift zweifelt. Aber es ist eben aus diesem Grund, weil das so wichtig ist, dass wir uns heute auch über dieses Thema Gedanken machen müssen und uns damit beschäftigen müssen. Wie ihr hier vorne auch seht, haben wir heute den Abschluss vom Markus-Evangelium in Markus 16, Verse 9 bis 20. Das sind die Verse, die wir heute auch zum Teil anschauen werden. Und normalerweise würden wir hier nun Vers für Vers durch dieses wunderbare Evangelium gehen und euch erklären, was der ursprüngliche Autor damit gemeint hat, was die ursprünglichen Adressanten damit anfangen sollten und was das am Ende mit eurem Leben zu tun hat. Das ist, was wir eigentlich jeden Sonntag hier machen. Wir halten hier keine Vorträge über irgendwelche Dinge, die vielleicht auch interessant wären, sondern wir wollen euch Gottes Wort nahebringen, auf die Art und Weise, wie Gott es gesagt hat. Es ist ein großes Ding als Prediger und es bringt mich jedes Mal zum Furcht und Zittern daran zu denken, dass ich hier vorne stehe und euch sage, das ist, was Gott gesagt hat. Versteht ihr, wenn ich falsch liege, ist das ein Riesenproblem. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Aber um diesen Text genauer anschauen zu können und zu verstehen, müssen wir uns etwas weitere Gedanken machen, als wir üblicherweise es tun. Heute benötigen wir zumindest zum Beginn einen anderen Blick auf die Schrift, damit du wirklich mit Überzeugung sehen kannst, dass das, was wir hier in unserer Hand halten, wahrhaftig Gottes unfehlbares Wort ist. Es wird nämlich Leute geben, und die werden ganz sicherlich kommen, die zu dir kommen werden und sagen werden, nein, es gibt hier und da Stellen, die sind noch problematisch. Schau doch mal hier diese Stelle an, schau dir mal diese Stelle an. Es gibt Fehler, die die Bibel enthält. Es gibt Dinge, die hinzugefügt wurden, das weiß doch jeder. Und wenn du dann kein Hintergrundwissen dazu hast, dann kann ich das ziemlich durcheinander bringen und auch in falsches Fahrwasser bringen. Und damit wir etwas vorbereitet sind für diese Geschichte auch heute, müssen wir etwas über die Bibelentstehung informiert werden und wir müssen darüber ein bisschen uns Gedanken machen. Also da fangen wir heute an. Wie kam die Bibel zu uns? Zuallererst müssen wir uns daran erinnern, wie Gott sich überhaupt kommuniziert hat. Schlagt mal Hebräer 1, Verse 1 bis 2 auf. Vielleicht nicht der Standardtext, um das zu zeigen, aber hier finden wir eine wunderbare Beschreibung, wie Gott sich offenbart hat für uns Menschen. Und wir werden nur hier bleiben, was das angeht. Hebräer 1, Verse 1 bis 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Wie hat Gott sich offenbart? Nun, die offensichtlichste Antwort ist die, er hat mit Worten kommuniziert. Er hat sich uns mit Worten kommuniziert. Er hat die allzugängliche Sprache der Menschen verwendet, um sich zu offenbaren, damit wir es verstehen können. Gott hat geredet. Das ist, wie er sich offenbart hat. Schaut euch den Vers nochmal an. Mit den vergangenen Zeiten hier in Hebräer 1 sind die alttestamentarischen Schriften gemeint oder die alttestamentarische Zeit gemeint. Das waren die vergangenen Zeiten. Und die Überbringer dieser Botschaft, schaue ich den Text nochmal an, waren wer? Das waren die Propheten. Die Propheten gaben das Wort weiter, was Gott ihnen gegeben hatte. Und diese Menschen mussten, uns fehlt die Zeit, um das genau zu beschreiben, aber in Jeremia wird das gut beschrieben, diese Menschen mussten sichergehen, dass sie das, was Gott ihnen gesagt hat, eins zu eins wiedergeben. Es durfte nichts hinzugefügt werden, es durfte nichts weggenommen werden, sie durften nicht ihre eigene Geschichte daraus machen, sie mussten sichergehen, eins zu eins, das, was Gott gesagt hat, muss ich wiedergeben. Ansonsten müssten sie sterben. Gott würde sie umbringen. Das ist eine ziemlich hohe Aufgabe, nicht wahr? Schau ich den Vers nochmal an. Die Vielfalt, die hier in den Vers 1 die Rede ist, bezieht sich auf die Art und Weise, wie Gott sich den Propheten kommuniziert hat. Und er hat es auf vielerlei Art und Weise gemacht, zum Beispiel über Visionen, über Träume, über Wunderzeichen, über Stimmen, über direkte Anreden zu den Propheten, aber auch Dinge wie Engel und Esel, brennende Büsche und so weiter. Also Gott hat sich wirklich auf eine sehr breite Art und Weise seinen Menschen kommuniziert, also seinen Propheten kommuniziert. Und die Aufgabe der Propheten war es dann, diese Botschaften seinem Volk weiterzugeben. Und zuallererst geschieht das mündlich, also in Form einer Rede. Aber Gott hatte dazu noch seinem Volk und seinen Propheten aufgetragen, diese Worte, diese Aussprüche der Propheten dann zu verschriftlichen, also aufzuschreiben, festzuhalten für die nächsten Generationen. Und so entstanden die ersten 5 Bücher Mose zum Beispiel. Mose bekam am Berg Sinai von Gott den Auftrag, die 10 Gebote, was? Nicht nur zu hören, sondern niederzuschreiben. Gott gab die 10 Gebote in Form von verschriftlichen Tafeln. Und von da an schrieb Mose als Muster jede Offenbarung und Geschichte des Volkes auf. Und daraus entstand eben der Pentateuch oder die 5 Bücher Mose. Und Gott nennt das selber in unterschiedlichen Stellen, zum Beispiel 2. Mose 16, 34, das Zeugnis oder das Gesetz. Das bezieht sich auf die Offenbarungen, die Mose niedergeschrieben hat. Und die wurden am sichersten Ort der ganzen Welt aufbewahrt. Wisst ihr, wo das war? Das Heiligtum. Weil da durfte niemand ran. Wenn du da rangefasst hast, bist du einfach umgefallen, tot. Ja, das war der sicherste Ort. Da konnte niemand ran, niemand konnte hier die Worte verändern oder irgendetwas anders damit machen oder zusätzliche Dinge hineinfügen. Es war der sicherste Ort. Und dazu, hört mal kurz zu, in 5. Mose 17, Vers 18 bis 20, gebot Gott nicht nur den Propheten, sondern auch den Königen diese Worte, die wir finden und die immer am Wachsen waren, also nicht nur die 10 Gebote, die wir im Heiligtum finden, sondern auch die ganzen Offenbarungen der Propheten, weiter zu verschriftlichen, Kopien davon zu machen. 5. Mose 17, Vers 18 bis 20. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, also eine Kopie, eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dies soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, dem Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zu Rechten noch zu Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Und hier finden wir sowohl den Auftrag dazu, Gottes Offenbarung zu verschriftlichen, aber auch auf der anderen Seite den Grund, nämlich Heiligung. Das ist die Messlatte, in der wir unser Leben messen werden, Gottes geschriebenes Wort. Und Gott hatte übrigens dafür auch einen Qualitätscheck eingeführt. Das ist doch toll, ja? Dass diese Abschriften auch wirklich das enthalten, was Gott gesagt hatte. Nämlich in 5. Mose 4, Vers 2 gab Gott, hört kurz zu, diesen Auftrag, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebe. Gott hat gesagt, du darfst nicht ein einziges Wort, nicht einen einzigen Buchstaben, nichts dazufügen oder wegnehmen. Du musst alles genau so sagen, wie ich es dir gesagt habe. Und alles genau das muss aufgeschrieben sein, wie ich es dir gesagt habe. Du konntest es nicht redaktionistisch behandeln, du konntest es nicht tendenziös behandeln, du konntest nicht deine Zusammenfassung geben, sondern du musstest genau das weitergeben, was Gott gesagt hat. Und das wurde sehr ernst genommen. Wie ernst wurde das genommen? Es gibt unterschiedliche Geschichten aus dem Volk Israel, wie die Schreiber diese Worte kopierten. Es ist wirklich verrückt. Da gibt es Geschichten über Schreiber, die ein Buchstabe schrieben, aufstanden, ein zeremoniell reinigendes Bad nahmen, sich wieder hinsetzten, den nächsten Buchstaben schrieben, aufstanden, wieder ein zeremonielles Bad nahmen, sich wieder hinsetzten danach, den nächsten Buchstaben schrieben und so weiter, bis die Schrift kopiert war. Jeder einzelne Buchstabe. Wieso taten sie das? Weil sie so einen Respekt und Ehrfurcht hatten, weil sie wussten, das ist Gottes eigenes Wort. Ich bin ein fehlbarer Mensch, ich kann Fehler machen, deswegen mache ich das so perfekt, wie ich es nur machen kann. Die Propheten hatten Schreiber und Jünger, welche die Aussprüche Gottes und die Taten der Propheten aufschrieben. Zum Beispiel in Jeremia 36 diktiert Jeremia die Worte Gottes zu Baruch, der war sein Schreiber. Und auch diese verwiesen dann wieder auf andere Propheten, die sie gehört, nicht nur gehört, sondern auch vor allem gelesen hatten. In Daniel 9 liest Daniel zum Beispiel aus dem Propheten Jeremia. Also über Jahrhunderte hinweg hatten Schreiber, und man nennt es sie auch Masoreten, immer wieder diese Schriften mit unglaublicher großer Sorgfalt kopiert. Ich glaube, das ist langsam deutlich geworden. Eine andere Art und Weise, wie man das üblicherweise, das mit dem Bart, das macht natürlich nicht alle, das ist ein Riesenaufwand, aber wie man das üblicherweise kopierte, war, man hatte jeden Buchstaben und jedes Wort von dem Text, den man abschreiben wollte, gezählt. Eine Art Checksumme, ja, für alle, die irgendwie was mit Programmieren zu tun haben. Und dann hatten sie die Kopie angefertigt und nachdem sie die Kopie angefertigt hatten, hatten sie jeden Buchstaben und jedes Wort der Kopie gezählt. Und wenn diese beide nicht exakt übereinstimmten, vergruben sie die Kopie oder steckten sie in ein Tongefäß und fingen von vorne an. Kopien wurden übrigens niemals zerstört, weil sie so einen großen Respekt vor Gottes Wort hatten. Und deswegen finden wir heute auch so viele Manuskripte, die aber auch nicht alle gleich übereinstimmen. Da kommen wir gleich noch dazu. Nun, vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann denn dieser Prozess, den wir hier gerade beschrieben haben, fehlerlos über Tausende von Jahren überlebt haben? Sicherlich gab es da Schlamperei. So wie in unserer Bürokratie auch. Ja? Die deutsche Bürokratie ist vielleicht eins der am verkopftesten und kompliziertesten Systeme, die es irgendwie gibt. Und trotzdem entstehen da Fehler. Ja, wir hatten gerade bei der Geburt von unserem Mädchen, Lina, dann am Ende die Geburtsurkunde bekommen und da stand dann das Geschlecht männlich drauf. Okay. da hat jemand nicht richtig nachgeschaut. Also diese Schlamperei passiert Menschen. Wie kann das vielleicht auch bei den Übersetzungen, bei den Kopien geschehen sein? Nun, interessanterweise wurde das, es wurde schon immer gesagt, dass das fehlerlos ist und dass dieser Prozess, wie er gemacht wurde, keine Fehler produziert hat. Für uns nun, die wir nach dem 20. Jahrhundert leben, hat Gott uns eine neue Überzeugung geschenkt. Nämlich im 20. Jahrhundert, zwischen den Jahren 1947 und 56, gab es zwei große Funde, und zwar in Qumran und in Wadi Murabat. Die brachten Abschriften, also Kopien von den Manuskripten hervor, auf die Bibel aufgebaut ist, die zum Teil 1000 Jahre älter sind als die wir hatten. Also die ältesten, die wir hatten. Jetzt in diesen Funden hatte man Schriften gefunden, die nochmal 1000 Jahre älter waren als die bekannten Quellen. Und nun hatte man eine wunderbare Art, um zu vergleichen und zu sagen, okay, wie genau sind denn eigentlich die Kopien, haben die denn überlebt über die ganzen Jahre? Man hat diese ganz alten Schriften mit den heutigen Übersetzungen verglichen. Erst natürlich mit den Manuskripten, die man hat, aber auch mit den Übersetzungen, die wir heute haben. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Es hat sich nichts geändert. Bis auf ein paar kleinere Änderungen oder Abweichungen in der Orthographie oder in einzelnen Worten, wie Worte gebraucht wurden, ist das teilweise, zum Beispiel beim Buch von Jeremia, das wurde in Wadi Morabat gefunden, keine einzige Änderung. Über tausende von Jahren, tausende Kopien später. Es gibt nun drei Gründe für diese hohe Übereinstimmung, die für unser Thema wichtig ist. Erstens, wie ich schon gesagt hatte, die Kopiisten, die hatten eine unglaubliche Gottesfurcht. Ihnen war klar, was sie vor sich hatten. Gottes eigenes Wort. Und sie hatten Respekt. Und deshalb setzten sie wirklich alles daran, so exakt wie möglich genau dieses Wort wiederzugeben. Und der zweite Grund ist, dass alle Kopien des Alten Testaments an einem Goldstandard gemessen wurden. Und dieser Goldstandard war im Tempel. Dort gab es die besten und vertrauenswürdigsten Abschriften von Gottes Gesetz und den Aussprachen der Propheten. Und alles, was kopiert wurde, wurde an diesem Standard gemessen. Und der dritte Punkt ist dann vielleicht noch fast wichtiger. Gott bewahrte sein Wort. Gott bewahrte sein Wort. Wenn er möchte, dass die Menschen sein Wort unverfälscht bekommen, der Gott, der die Himmel und die Erde mit einem einzigen Wort erschaffen hat, glaubt ihr, er schafft es, über tausend Jahre sein Wort wirklich auch unverfälscht wiederzugeben? Natürlich schafft er das. Und gerade dieser letzte Punkt, interessanterweise, ist das, was die neutestamentarischen Autoren auch fokussieren. Schlag mal eure Bibel zum Petrusbrief auf, 2. Petrus. Wir schauen uns Kapitel 1, die Verse 20 bis 21 an und sind dann auch nochmal für eine andere Stelle im Petrusbrief. 2. Petrus 1, Verse 20 bis 21. Petrus schreibt hier: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Gott hat die Menschen dazu getrieben, das zu schreiben, was er wollte. Das nennen wir Inspiration. Petrus schreibt hier in erster Linie natürlich über das Alte Testament, weil das ist, was er hatte. Das Neue Testament war gerade erst am Entstehen, aber das trifft auch auf das Neue Testament zu. Schlag nun ein bisschen weiter, ein paar Kapitel, und zwar in Kapitel 3, Verse 15 bis 16. Und ich zeige euch, dass das, was Petrus hier über das Alte Testament gesagt hat, genauso auf die neutestamentarischen Schriften zutreffen. Denn sie wussten, dass das, was sie gerade schrieben, gleichwertig zum Alten Testament war. Und seht die Langmut unseres Herrn. Das sind Verse 15 bis 16 von 2. Petrus 3. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von all diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, und wir würden dazu ja sagen, was die Unwissenden und Unfertigen verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Moment mal. Petrus hat hier gerade die Schriften von Paulus den Schriften vom Alten Testament gleichgesetzt. Er sagt, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verdrehen. Wir haben hier also ein Zeugnis von Petrus selber, dass sie wussten, dass das, was hier am Entstehen war, ist genau auf die gleiche Art und Weise entstanden wie die alttestamentarischen Schriften. Und wir haben in Hebräer 1 gerade auch vorher gelesen, dass mit dem Kommen Jesu das Reden Gottes sich einfach nur verändert hat. Die Art und Weise hat sich verändert, aber Gott redete immer noch. Er redet jetzt nicht mehr auf vielerlei Art und Weise, wie wir im Alten Testament gesehen haben. Er redet nicht mehr zu Propheten, sondern er redet zu uns, in Jesus. Und woher wissen wir, was Jesus gesagt hat? Wir wissen es durch diejenigen, die aufgeschrieben haben, was Jesus gesagt hat. Und das waren die Apostel und ihre Mitarbeiter, die mit dabei waren. Das ist, wie Gott das geändert hat im Neuen Testament. Nun, es war auch notwendig, dann in den Zeiten vom Neuen Testament zu unterscheiden zwischen dem, was inspirierte Schrift und nicht inspirierte Schrift war. Vielleicht eine Sache, die noch wichtig ist zu verstehen: Inspiration hat nichts mit den Leuten selber zu tun. Paulus selber ist nicht inspiriert, ansonsten müssten wir alles, was er jemals geschrieben hat, irgendwo für uns haben. Die Inspiration liegt auf dem Urtext, den er geschrieben hat, den Gott wollte, dass wir heute haben. Und das ist alles das, was wir heute im Neuen Testament haben. Und es gab aber eine Art und Weise zu unterscheiden, ob das, was wir vor uns haben, inspiriert oder nicht inspiriert ist. Also ist es wirklich Gottes Wort oder ist es einfach nur ein Brief von Paulus? Oder ein Brief von irgendjemand anderem, der meint, dass er Gottes Wort hat. Es gab vier Kriterien. Erstens, hat das, was vor uns ist, ein Apostel oder ein Mitarbeiter eines Apostels geschrieben? Das ist der erste Punkt gewesen. War es jemand, der wirklich Jesus auch gehört und gesehen hat? Das zweite Kriterium war, zeugt der Text auch wirklich von Jesus? Weil wenn der Text nicht von Jesus zeugt, dann kann er nicht von Gott inspiriert sein. Das dritte Kriterium, was angewendet wurde, ist, wurde der Text von den damaligen Zeitgenossen der Apostel als Wort Gottes anerkannt? Das ist zu der damaligen NT-Zeit, die Leute kannten sich alle untereinander und sie wussten, das, was geschrieben wurde, ist das anerkannt oder ist es nicht anerkannt? Und viertens, hält sich der Text im Inhalt an den Rest der Schrift? Kann man sicher sein, dass das wirklich, was wir hier lesen, dann auch zusammenstimmt mit den Schriften, die von Gott inspiriert wurden? Und durch diese Mittel und das Wirken des Heiligen Geistes in den Autoren und Zeitgenossen sorgte Gott dafür, dass nichts Unreines in diesen Kanon kam. Also Kanon nicht wie der Gesang, ja, wo wir unterschiedlich singen, sondern Kanon bedeutet eine Ansammlung von Schriftstücken. Und das ist, was wir hier haben. Das Neue Testament ist eine Ansammlung von inspirierten Schriftstücken. Das ist der Kanon. Und Gott sorgte durch diese Arten und Weisen eben dafür, dass nichts Unreines hineinkam. Seid ihr noch bei mir? Wir bleiben jetzt mal im Neuen Testament. Für einen Historiker ist die Frage sehr wichtig und ich habe explizit dafür auch einen Historiker aus meinem Freundeskreis ausgegraben. Für einen Historiker ist mindestens diese eine Frage wichtig. Wie lange nach dem Geschehen wurde der Bericht von dem Geschehen geschrieben? Das ist einer der Elemente, die dazu verwendet werden, um herauszufinden, ob das, was wir vor uns haben, wirklich historisch korrekt ist oder nicht. Eine Frage ist, oder historisch relevant, wie nah ist das am Geschehen geschrieben? Und das Interessante ist hier nun, alle neutestamentarischen Bücher haben eine besonders hohe Vertrauenswürdigkeit darin, dass sie unglaublich nahe an den Zeitgeschehnissen herangeschrieben wurde. Ich gebe euch ein paar von den Schriften Paulus, wann sie entstanden. Und haltet hier im Hintergrund, dass Jesus ja 33 ungefähr nach Christi Geburt ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Der Galaterbrief wurde 48 bis 49 nach Christus geschrieben. Also innerhalb von 10, 15 Jahren. 1. und 2. Thessalonicher 50 bis 51 nach Christus. 1. und 2. Korinther 55 bis 56 nach Christus. Römer 56 bis 57 nach Christus. Epheser, Philipper, Kolosser, Philemon ungefähr 60 bis 62 nach Christus. 1. Timotheus und Titus 64 bis 65 nach Christus. 2. Timotheus 67 nach Christus. Die vier Evangelien, meint man, sind ungefähr um die Jahre 60 bis 70 nach Christus geschrieben worden. Das ist alles unglaublich zeitnah an das Geschehen heran und somit eine wunderbar vertrauenswürdige Quelle, die auch wirklich verlässlich ist. Benedikt Peters, einen, den ich dazu gelesen hatte, schreibt hierzu, wir müssen nämlich bedenken, dass in den Jahren 60 bis 90 noch sehr viele Menschen lebten, die das Wirken Jesu als Augen- und Ohrenzeugen miterlebt hatten. Das heißt wiederum, dass damals niemand etwas gewagt hätte, Dinge zu schreiben, die ganz sicherlich nicht geschehen waren. Die hätten das alle herausgefunden. Die hätten alle das sagen können, das stimmt aber nicht. Und so wie die alttestamentarischen Schriften sorgfältig kopiert wurden, so wurden auch in der gleichen Tradition die neutestamentarischen Schriften kopiert. Benedikt schreibt da weiter und sagt, und so wie es jedem Juden selbstverständlich war, dass am alttestamentarischen nichts weggenommen und nichts hinzugefügt werden durfte, so war es jedem Christen im ersten Jahrhundert bewusst, dass am Umfang der neutestamentarischen Schriften nichts geändert werden durfte. Die sogenannte Didache, die Lehre der 12 Apostel, entstand bereits um 100 nach Christus herum. Und sie warnt, du sollst die Gebote des Herrn nicht verlassen, sondern du sollst alles halten, was du empfangen hast, indem du nichts hinzufügst und nichts wegnimmst. Dazu kommt jetzt noch eine interessante und erstaunliche Tatsache, nämlich, dass wir von diesen Kopien, die so genau, wie wir sie gerade gehört haben, sind, über 25.000 Fragmente heutzutage existieren, von denen wir wissen. 25.000 Fragmente. Fragment heißt nicht das Komplette, sondern immer nur Teile davon, aber es sind 25.000. Und dabei gibt es 5.700 griechische komplette Abschriften des Neuen Testaments. Und das sind nur die Abschriften, von denen wir heute noch wissen. Wie viel mehr sind verloren gegangen? Haltet mal im Hintergrund, dass im 2. und 3. Jahrhundert, also für 2 Jahrhunderte, die Christenverfolgung sehr, sehr groß war und man ganz viel Energie darin verbrachte, um das Christentum zu vernichten. Wie viele Schriften wurden da vernichtet? Wie viele von den Kopien? Und trotzdem haben wir diese große Anzahl von Manuskripten. Nichts in der Antike kommt auch nur annähernd an diese Zahl und Anzahl von Kopien. Ein kurzer Vergleich, um das ein bisschen in Relation zu setzen. Das Dokument, was am zweitbesten attestiert ist, dass es historisch ist und dass es korrekt ist, ist der Elias von Homer. Das ist ein Schriftstück. Es ist nicht ein Geschichtsstück, aber es ist ein Schriftstück. Und davon gibt es ungefähr nur 600 Fragmente, die noch übrig sind. 600. Und einige von denen oder der Großteil von denen wurden viele Jahrhunderte nachdem Homer das geschrieben hat, erst erstellt. Oder ein anderes, das ist vielleicht aus eurer Geschichtsunterricht noch, kennt ihr das noch, der Bellum Gallicum. Wer kennt das noch? Von Caesar? Okay, doch nicht viele. Der Bellum Gallicum, ja, das ist die Geschichte, wie die Kriege gegen die Gallier von Caesar geführt wurden. Und das ist ein anerkanntes Schriftstück der Antike. Ja, wir gehen alle davon aus, dass das wirklich tatsächlich wahr ist. Wisst ihr, wie viele Manuskripte es, verlässliche Manuskripte es gibt, auf die man diese Information aufbaut? Ja, nicht ganz. 9 bis 10. 9 bis 10 brauchbare Manuskripte. Und das älteste davon ist über 900 Jahre nach dem Krieg geschrieben worden. Vergleicht das mal mit denen von der Schrift. Wir haben Bücher im Neuen Testament, die alle in einem Umkreis von 50 Jahren von dem Geschehen geschrieben wurden, mit einer unglaublichen Kopiewut, die sehr, sehr, sehr genau war. Und von diesen haben wir immer noch 5.700 komplette Manuskripte und 25.000 Fragmente insgesamt. Ist doch erstaunlich, wie Gott sein Wort bewahrt hat. Letztlich ist es nicht wirklich so wichtig, wie viele Manuskripte existieren, um ein Schriftstück als historisch darzustellen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, dass die biblischen Urtexte ungemein zeitnah entstanden und dass es davon noch sehr, sehr viele Kopien gibt. Was machen wir mit dieser Fülle an Material? Diese Fülle an Material gibt uns die Möglichkeit, um mit einer 99,9% Genauigkeit zu sagen, ob etwas jemals da drin stand im Urtext oder nicht. Weil je mehr ich habe, je mehr an Material, was ich vergleichen kann, umso mehr finde ich Fehler und Kopierfehler heraus. Und die entstanden natürlich. Ja, so wie in unserer Zeit auch die Schlamperei passiert, passierte das auch den Kopiisten, auch wenn sie sich noch so viel Mühe gaben. Aber wir haben einen unglaublich großen Körper an Material, das wir haben, um genau sagen zu können, das war noch nie dabei und das war schon womöglich von Anfang mit dabei. Mit 99,9%iger Sicherheit. Und wie auch vorher schon gesagt, hat diese Idee, haben die Funde bei Qumran genau diese Idee weiter unterstützt. Weil man hat herausgefunden, das ist genau das, wie das die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende gehalten und gelaufen ist. Und wenn wir das alles bedenken, ist auch eigentlich schon allein aller Lob wert, ja. Hierfür können wir Gott danken und loben und preisen ohne Ende. Wie genial hat sich Gott kommuniziert und wie er dafür gesorgt hat, dass sein Wort auch in dieser verdrehten und krummen Welt ohne Fehl heutzutage immer noch sein Wort bleibt. Weil das ist ja genau der Punkt, wie vorher schon mal gesagt. Wenn der Satan hier etwas ändern wollen würde in unserem Leben, wenn er uns Unwahrheiten verkaufen wollen würde, dann würde er es doch hier machen wollen. Und er würde uns weismachen, dass hier wirklich Gottes Wort ist. Aber wir folgen eigentlich Lügen. Aber Gott hat das bewahrt. Und das ist das Einzige, was Gott wirklich auf diese Art und Weise bewahrt hat. Und eins wird wieder deutlich, Gott steht hier über den Menschen. Er hat alles in seiner Hand, in seiner Souveränität. Und so können wir wirklich diese Übersetzungen, unsere besten Übersetzungen, die wir haben, wir können ihnen wirklich vertrauen, dass das, was da drin steht, wirklich Gottes Wort ist. So, das war die Einleitung. Jetzt darf ich das endlich auch mal sagen. Ich höre manchmal Prediger, die das dann nach einer halben Stunde sagen und dann denkt man, ah. Ja, das war die Einleitung. Jetzt kommen wir zu unserem Text. Schlag Markus 16, 9 bis 20 auf. Und sicherlich sitzt ihr jetzt nun hier und fragt euch, okay, aber wieso denn das Ganze? Wir wollten doch eigentlich uns Markus 16, 9 bis 20 anschauen. Zum einen ist es natürlich nie verschwendete Zeit, und hoffentlich könnt ihr mir da recht geben, diese Geschichte uns nochmal anzuschauen, wie die Bibel entstand und wie genial Gott alles geführt und geleitet hat. Das bringt meinem Glauben jedes Mal noch mehr Sicherheit als vorher. Aber zum anderen benötigen wir dieses Wissen gerade heute, um adäquat an dieses Ende vom Markus-Evangelium heranzugehen. Denn dieses Ende stellt uns vor eine Herausforderung. Nun, wer von euch hat die Elberfelder Bibel bei sich? Ja, auch nicht mehr so viele. Oder eine andere, zum Beispiel Luther 2017. Gibt es da so etwas? Nein? Die meisten haben Schlachter. Es gibt nun einige Bibelübersetzungen, die uns auf etwas hinweisen, was hier passiert. Und zwar ist die Herausforderung die, dass die Verse 9 bis 20, die wir uns heute anschauen wollten, sehr wahrscheinlich im Urtext nicht drin standen. Diese Notiz finden wir zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung, wir finden es in der neuen Genfer Übersetzung, wir finden es in der ESV, also der English Standard Version, in der New International Standard Version, NIV, und in der New King James Version finden wir das auch. Es gibt Notizen, die sagen, diese Abschnitt 9 bis 20 sind in den ältesten Schriften nicht enthalten und kommentieren es nicht weiter. Andere wiederum setzen das zum Beispiel komplett in Klammern. Ja, die Luther 2017 zum Beispiel, die hat ganz eckige Klammern um diesen Abschnitt herum. Und andere lassen den Text unkommentiert, wie die Schlachter oder Menge-Übersetzung oder die King James-Bibel, die kommentieren das auch nicht weiter. Und das sind interessanterweise Übersetzungen, die zum Großteil auf einen anderen Manuskriptkörper zurückgreifen als die moderneren Übersetzungen. Also wer eine von den erstgenannten Übersetzungen mal aufmerksam gelesen hat oder zu Hause hat, der kann gerne mal nachschauen heute Mittag. Und er wird das hier wahrscheinlich finden. Also wir haben es hier mit etwas zu tun, was man eine Textvariante nennt oder eine andere Lesart. Und ich möchte euch kurz zwei Gründe in aller Kürze vorstellen, um zu erklären, wieso man davon ausgeht, dass das nicht im Urtext drin war. Und wir werden uns danach ganz wichtig anschauen, was wir damit anfangen. Es gibt zwei Gründe. Es gibt externe Gründe und interne Gründe, weshalb dieser Text, Urtext nicht dabei war. Die externen Gründe sind die. Die besten und ältesten griechischen Manuskripte haben Vers 9 bis 20 nicht in ihrem Text. Dort endet Markus sein Evangelium in Vers 8. Die beiden Kirchenväter, wir haben Kirchenväter, die auch darüber uns Informationen geben, weil sie hatten natürlich den Kanon schon. Die beiden Kirchenväter aus dem 4. Jahrhundert, Eusebius und Hieronymus, sie bezeugten auch, dass der Großteil von den ihnen vorliegenden Manuskripten, die sie hatten, die Verse 9 bis 20 nicht beinhalteten. Aber sie kannten sehr wohl das Ende schon. Also es war damals schon im Umlauf, das war schon verschriftlicht worden, aber sie sagten, dass die besten Schriften, die sie haben, und der Großteil von den Handschriften, die Verse 9 bis 20 nicht enthalten. Auch einige spätere Manuskriptkopiisten notierten in ihren Manuskripten über diese Verse, dass sie wohl nicht von Markus seien. Also es gab auch Kopiisten der damaligen Zeit, die gemerkt haben, hier stimmt was nicht. Und der Grund, weshalb Sie darauf gekommen sind und andere, hat etwas mit den internen Gründen zu tun, die wir uns kurz anschauen werden. Zuerst gibt es grammatische Auffälligkeiten, das ist wahrscheinlich, wo ich die meisten von euch jetzt schnell mal verlieren werde, die uns als Nicht-Griechisch-Experten nicht zur Verfügung stehen. Ja, da gehöre ich auch dazu, Nicht-Griechisch-Experte. Aber ihr wisst bestimmt auch aus eurem Deutschunterricht solche Worte wie Genus. Ja, nicht mit zwei S, das ist was ganz anderes, ja, Genus. Der Genus ist das grammatische Geschlecht. Wenn ich da mal jetzt kurz eine Klammer aufmachen darf in unsere Zeit hinein, das scheint heutzutage sehr vielen Leuten schwierig zu fallen, grammatisches Geschlecht und tatsächliches Geschlecht voneinander zu unterscheiden. Okay, Klammer zu. Also der Genus ist das grammatische Geschlecht. Und einige der Partizipien, die wir hier finden in Vers 8, deuten auf etwas, was danach kommt. Das ist, was Partizipien tun. Ja, sie deuten auf etwas, was danach kommt. Und sie können aber nur die Nomen ersetzen, die im Genus gleich sind. Und die stimmen in Vers 9 nicht mit dem in Vers 8 überein. Die Partizipien in Vers 8 haben einen anderen Genus als die in Vers 9. Das ist schon mal komisch. Also, aber das ist für uns wahrscheinlich nicht so relevant, ja, das kann, da wir keine Experten in dem Feld sind. Aber das ist einer der Gründe, weshalb griechische Experten sagen, hier stimmt etwas nicht. Dazu ist, wenn wir es im Deutschen auch lesen, Vers 9 sehr abrupt, obwohl eigentlich die Grammatik zeigen möchte, dass es hier thematisch weitergeht. Und das Thema war in Vers 8, oder der Satzgegenstand in Vers 8 waren die Frauen. Es geht aber nicht mit den Frauen weiter, sondern es geht mit Jesus weiter, mit seiner Auferstehung eigentlich eher. Dann gibt es noch eine Diskrepanz zwischen dem, was der Engel den Frauen gesagt hat. Sie werden Jesus in Galiläa sehen. Und der Bericht, der dann hier in Markus in Versen 9 bis 14 stattfindet, wo wir hauptsächlich Begegnungen im Gebiet von Jerusalem finden. Das scheint auch etwas komisch zu sein. Aber einer der Hauptgründe, weshalb man sagt, dass es nicht Markus geschrieben hat, ist, weil in diesen 11 Versen, die wir hier finden, die Verse 9 bis 20, ganz viele Schlüsselworte vorkommen, griechische Worte, die Markus in seinem ganzen Evangelium noch nie verwendet hat. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb man sagt, da ist etwas, das nicht ganz stimmt. Es gibt zum Beispiel auch Dinge, die wir hier finden, die gesagt werden, die nicht mal nur im Markus-Evangelium nicht vorkommen, sondern die in keinem anderen von den Evangelien vorkommen. Also thematische Dinge gibt es auch. Zum Beispiel hat Markus in seinem Evangelium noch nie das Thema Unglauben von Gläubigen angesprochen, was hier das Thema zu sein scheint in Verse 14 und 16. Und in keinem von den Evangelien finden wir diese Aussagen über die Wunderzeichen, die Gläubige begleiten werden. Dass das ein Resultat von Gläubigsein ist, das finden wir in keinem von denen. Das ist nur hier in Markus drin, das sind die Verse 17 und 18. Also es gibt genügend externe und auch interne Gründe, um diese Verse Markus nicht zuschreiben zu können. Nun, sicherlich seht ihr jetzt hier die beiden Elefanten, die hier im Raum stehen, oder? Die möchte ich kurz ansprechen. Wieso wurden denn diese Verse hinzugefügt, ist der erste Elefant. Und der zweite ist, was machen wir nun damit? Wir haben keine Randnotiz des Autors oder der Autoren, die diese Verse zu Markus hinzugefügt haben. Deshalb befinden wir uns immer irgendwie auf informierter Spekulationsebene. Aber ich meine, dass die Gründe für das Hinzufügen eigentlich auf der Hand liegen. Weil wenn ihr euch nochmal Vers 8 anschaut, und wir lesen es kurz zusammen, dann endet das Evangelium komisch. Es endet irgendwie unspektakulär oder anders, als man es erwarten würde. Schaut euch Vers 8 nochmal an. Das ist das Ende, von dem man weiß, dass das Markus mindestens noch geschrieben hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ende. Das ist ein komisches Ende, nicht wahr? Hier finden sich dramatische Worte, die Markus verwendet. Ja, wir finden solche Worte wie Tromos, Zittern. Das sind dramatische Worte. Oder Ekstasis, Entsetzen, Verwunderung. Oder Phobeo, das ist das aus Wort Phobie, das wir kennen, was Furcht bedeutet. Ja, das sind dramatische Worte, mit denen hier dieses Evangelium endet. Und wir kennen das Ende von all den anderen Evangelien. Das endet auf eine andere Art und Weise. Nun, man kann sich nun gut vorstellen, dass man das früher gelesen hat, schon sehr früh, und dann gemeint hat, irgendwas stimmt doch hier nicht. Vielleicht ist Markus verhaftet worden oder etwas ist verloren gegangen oder irgendetwas fehlt hier. Und man sich vielleicht doch dachte, so kann das nicht enden. Und man sich deswegen ein Ende ausdachte, das sich überhaupt nicht mit den restlichen Schriften widersprach, sondern einfach man Informationen von den anderen Evangelien genommen hatte, um die Geschichte hier zu vollenden. Weil so endet ja die Geschichte, wie wir sie in den Versen 9 bis 20 auch sehen. Lass uns also diese Verse kurz zusammen lesen, 9 bis 20 aus Markus Evangelium 16, damit wir eine Vorstellung davon haben, um was es hier geht. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Nur als diese hörten, dass er lebte und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den Übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den Elfen, selbst als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch begleitende Zeichen. Amen. Was wir hier haben, ist Wahrheit. Was wir hier haben, ist nicht einfach irgendwelche Lüge. Was wir hier haben, ist eine Ansammlung von Versen, die aus anderen Evangelien kommen. Die stimmen, zum Großteil mindestens, alle mit anderen Aussagen überein. So finden wir zum Beispiel, hört kurz zu, in Vers 9, schaut euch den nochmal kurz an, den finden wir aus Matthäus 28, 8 bis 10 genauso und Johannes 20, Vers 11 bis 18. Vers 10 ist dasselbe wie Johannes, das Johannesevangelium 20, Vers 18. Vers 11 von Markus 16 und 13 kommen wahrscheinlich aus Lukas 24, 22 bis 23. Vers 12 kommt aus Lukas 24, 13. Vers 14 aus Lukas 24, 36 bis 38. Vers 15 kommt aus Matthäus 28, 19. Und Vers 16 ist im Wortlaut komisch oder sehr ungünstig, weil es scheint hier, dass Errettung und Taufe was miteinander zu tun haben. Aber er könnte im Ansatz aus Johannes 20 bis 23 kommen. Die Verse 17 und 18 sind nirgendwo anders zu finden, außer in Markus hier. Aber sie kommen im Prinzip aus anderen Stellen, zum Beispiel bei der Aussendung der Zwölf in Johannes 10, Matthäus 10. Gab Jesus den Apostel Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Das könnt ihr in Matthäus 10, Vers 1 nachlesen. Und bei der Aussendung der 70 wurden ihnen Vollmacht gegeben, Kranke zu heilen. Das ist in Lukas 10, Vers 9. In Apostelgeschichte 28, 3 bis 6 lesen wir von einer Begebenheit, in der Paulus von einer tödlichen Schlange gebissen wird und nicht stirbt. Und vielleicht kommt auch aus dieser Begebenheit dann der Teil mit dem, und sie werden Gift trinken und nicht sterben. Dafür gibt es leider kein einziges Bild und Beispiel in keinen der Evangelien oder anderen NT-Stellen. Und die Verse 19, die kommen direkt aus Apostelgeschichte 1 bis 9. Vers 20 von Matthäus 16 ist eine Summierung letztlich der Taten und Werke der Apostel, also das, was in der Apostelgeschichte steht. Und viele von den anderen Sachen, die hier zum Beispiel zu den ganzen Wunderzeichen gesagt werden, finden wir verstreut über die Apostelgeschichte in Bezug auf die Apostel. Also bis auf eine Ausnahme finden wir eigentlich alle Aussagen im Rest vom Neuen Testament wieder. Also wir reden hier nicht generell über falsche Dinge, die in der Bibel drinstehen. Wir reden hier einfach über ein Hinzufügen von Dingen, die in anderen Stellen schon stehen. Wahrheiten, die im Ursprungstext woanders zu finden sind. Aber vielleicht fragen wir noch diese eine Frage, was mache ich denn wirklich damit am Ende? Ich behandle es am Ende genauso wie Gottes Wort, aber was ich nicht machen werde, ich werde hierauf keine Theologie aufbauen. Ich werde zu den anderen Stellen gehen und ich werde sie auslegen und ich werde schauen, was sie dazu sagen. Und am Ende werden sie im Endeffekt das Gleiche sagen. Nur Vers 17 und 18 werde ich Schwierigkeiten haben, wirklich als Begründung für irgendetwas zu nehmen in meinem Leben, weil sie nur alleine hier vorkommen und in Bezug auf den Gläubigen sonst nirgendwo anders zu finden sind. Mit dem Wissen, dass diese Verse hinzugefügt wurden. Adressieren wir den letzten Elefanten. Wieso würde Markus in Vers 8 enden? Wieso würde Markus nur bis Vers 8 schreiben und so komisch enden? Ist denn sein Evangelium damit nicht komplett, unvollständig? Und ich schließe mich hier der Meinung einiger Ausleger an, die uns aufzeigen, dass das, was Markus hier macht, wenn er in Kapitel 16, Vers 8 endet, ganz konsequent ist mit dem, was er in seinem ganzen Evangelium schon gemacht hat. Und ich möchte euch hier durch etwas hindurchnehmen, was wirklich erstaunlich ist. Ich möchte, dass ihr nachvollziehen könnt, dass das, was Markus erreichen wollte in seinem Evangelium, dass er zeigen wollte, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er der Erlöser ist, dass er in dieser Botschaft schon etwas anderes versteckt hat, nämlich wie wir darauf reagieren sollen. Und er zeigt es uns an ganz vielen Beispielen. Hört mal zu. Markus 1, Vers 22. Und sie erstaunten über seine Lehre. Markus 1, Vers 27. Und sie erstaunten alle. Markus 2, Vers 12. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor allen Augen hinaus, dass sie alle, was? Erstaunten. Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Markus 4, Vers 41. Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, der auch den Wind und den See, dass der Wind und der See ihm gehorsam sind? Oder Markus 5, Vers 15. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen und bekleidet und vernünftig und sie fürchteten sich. Oder Markus 5, Vers 33. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Im gleichen Kapitel in Vers 42. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt und sie gerieten außer sich vor Staunen. In Markus 6, Vers 51. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich über ihn. Markus 9, Vers 6. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Das ist Petrus und die anderen beiden auf dem Berg der Verklärung. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, in Erstaunen, als sie ihn sah und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Das ist Markus 9, Vers 15. In Markus 11, Vers 18. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Markus 12, Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist und sie verwunderten sich über ihn. Markus 15, Vers 5. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Markus 16, Vers 5. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Markus 16, Vers 8. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ist das nicht konsequent? Wenn Markus sein Evangelium in Vers 8 endet, dann stimmt es mit dem überein, was er uns die ganze Zeit über Jesus zeigen wollte. Er ist der Sohn Gottes, aber wenn du ihn triffst, lässt er dich nicht so, wie du bist. Er lässt dich in Erstaunen und Verwunderung zurück. Es wird dich nicht unberührt lassen, wenn du Jesus begegnest. Wenn das Ziel von Markus war, hat er es erreicht? Fehlt irgendetwas in seiner Darstellung bis Vers 8? Nein, er hat sein Ziel vollkommen erreicht. Er hat uns gezeigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Diener und Erretter der Menschen. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen und wir stehen in Ehrfurcht und Erstaunen vor ihm. Du erinnerst dich an den Titel der ersten Predigt. Was wird das Markus-Evangelium aus dir machen? Wir können es vielleicht ein bisschen anders formulieren und die Frage stellen, was wird die Begegnung Jesus mit dir machen, wenn du ihm begegnest? Und Markus hat uns die Antwort gegeben, nicht wahr? Sie wird uns in Erstaunen und Ehrfurcht und Verwunderung zurücklassen. Die Begegnung mit Jesus ändert dein Leben. Sie wird dein Leben ändern. Sie macht aus einem selbstverliebten, gleichgültigen, selbstsüchtigen, stolzen, selbstüberzeugten und selbstherrlichen Sünder einen Anbeter. Der vor Jesus steht und einfach nur erstaunt. Bist du von Jesus so überwältigt? Diese Frage muss ich mir auch stellen. Bin ich wirklich so überwältigt? Stehe ich wirklich nach diesem Lesen und der Erkenntnis von Jesus Christus vor ihm und ich bin voller Ehrfurcht und Erstaunen? Das ist, was das Resultat sein muss. Du wirst Jesus niemals begegnen und gleichgültig bleiben, das kann ich dir garantieren. Er wird immer etwas mit dir machen. Und das ist, was Markus uns zeigen wollte. Deswegen ist es so genial und deswegen ist es wirklich das bessere Ende, wenn es in Vers 8 endet. Amen. Amen. Lass uns beten, dass Gott uns hilft, das wirklich zu sehen und auch diese Verwunderung zu haben. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir uns auch an solche schwierigen Stellen herantrauen können und Herr, trotzdem vollkommen überzeugt sein können, Herr, dass dein Wort hundertprozentig wahr ist, dass wir darauf bauen können, dass wir Vertrauen in die Übersetzungen haben, Herr, die besten Übersetzungen, die du uns gegeben hast, dass du dein Wort und deine Übersetzungen über die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende bewahrt hast, damit wir dieses erkennen können. Du, Herr, hast deinen Sohn geschickt in diese Welt, damit er uns dient und uns errettet und dass es uns nicht gleichgültig lässt. Hilf uns, Herr, dass wir dieses Erstaunen genauso wieder aufs Neue miterleben. Und hilf du, Herr, denjenigen, die vielleicht zuschauen und dieses hören, die noch nie darüber gestaunt haben, Herr, dass sie das erste Mal wirklich vollkommen verwundert und erstaunt vor dir stehen. Mit echtem Glauben und wahrer Ehrfurcht und wahrer Hingabe. Amen.